Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben, hier wieder mit dabei sind. Die Konzilien der Kirche, Wegmarken, an denen sich die Kirche über sich selbst verständigt. Heute begleitet uns Professor Dr. Peter Vrankic von der Universität Augsburg. Er spricht heute über die westlichen Konzilien des Mittelalters und Hochmittelalters.
So, guten Abend, meine liebe Herren und Herren, liebe Mitchristen. Heute Abend will ich über die westlichen päpstlichen Generalkonzilien des Mittelalters oder Hochmittelalters sprechen. Abgesehen von dem Gegenkonzil des Karl des Großen, das sehr als Antwort auf Nicea II im Jahre 794 in Frankfurt gefeiert hat, hat das frühe Mittelalter keine Versuche unternommen, ein allgemeines Konzil zustande zu bringen. Es gab auch eine wahrhaft wichtige und epochemachende Synode wie jene von Sutri im Jahre 1046, als der König Heinrich III. Die drei rivalisierenden Päpste entfernt hatte. Die Generalkonzilien des Mittelalters sind hervorgegangen aus den Synoden, die die Päpsten der Reformzeit anfangs beschränkten, jedoch über Italien hinausgehende Teilnehmerkreis, teils in Rom, teils außerhalb versammelt, hatten, um die kirchlichen Fragen allgemeiner Natur zu behandeln. Die Autorität dieser Konzilien ist durchaus unabhängig von Aufstieg des Reformpapsttums und dessen universale Geltung, die sie in schwerer Kampf durchsetzten. So, diese Konzilien sind also die päpstlichen Konzilien des Westens. Seit Mitte des 9. Jahrhunderts galt ein Rechtssatz in Rom, dass alle größeren, mehrere Kirchenprovinzen umfassende Synoden oder Generalsynoden nur mit päpstlicher Einwilligung stattfinden konnte. Das ist übrigens auch der Sinn des 11. des 16. Entschuldigungssatzes in der berühmten Diktatus Pape von Gregor der 7., wo gesagt wird, keine Synode darf ohne seine, das bedeutet des Papstes, Entscheid allgemein heißen. Schon die von Papst Leo IX., der übrigens aus Elsass stammte und ein deutscher Papst war, veranstaltete Reformsynode von Pavia und Reims, erhoben sich über die Grenze provinzieller Versammlung. Zum römischen Konzil von 1050 lud Leo IX. Unter anderem auch englische Bischöfe ein. Papst Nikolaus II. Etwas später erließ auf der römischen Synode von 1059, an der 113 Bischöfe teilnahmen, das berühmte Papstwahldekret, das die Wahl des Papstes der Kardinäle vorbehalten war. Die Synode von Gregor VII. Stand im Dienste großer Reformziele, die dieser Papst sich gesteckt hatte, dem Kampf gegen Simonie, Laieninvestitur und Kampf für den Zölibat der Priester. Alle diese Synode wollten nicht für einen begrenzten Bezirk, sondern für die ganze katholische Christenheit gelten, die Gregor Strafer als irgendeiner seiner Vorgänger zusammenfassen suchte. Zur berühmten Fassersynode von 1075 in Rom lud er Bischöfe aus Oberitalien, Frankreich ein. Deutsche Bischöfe, die im Verdacht der Simonie standen, wurde zur Verantwortung zitiert. Zu Zuerst einmal lässt sich bei Gregor der VII. Auch eine Ladung von Äbten zu derartigen Synode nachweisen. Er sucht die Fürsten zur Abordnung von Gesandten zu bestimmen, um die laikale Gewalten an der Beratung der sie betreffenden Grenzfrage zu beteiligen. Beide Stände der mittelalterlichen Welt, geistlich und weltlich, sollen auf der Synode vertreten sein unter der Oberleitung des Papstes. Wie wir wissen, Papst Gregor der VII. Hatte große Auseinandersetzung mit Kaiser Heinrich IV. Um die Laieninvestitur. Nach dem Gregorianer Bernold von Konstanz ist das Urteil über Heinrich IV., das auf der römischen Synode gefallen wurde, ein allgemeines Urteil der Kirche. Weil es nicht vom Papst allein im privaten Sinne, sondern von ihm als Vorsitzenden eines allgemeinen Konzils gefällt ist. Wir wissen, dass Gregor der VII. Nicht seine Vorhaben durchführen konnte. Er starb scheinbar geschlagen in der Verbannung. Aber unter zwei seinen Nachfolger, der Franzose Urban II., gestaltete sich die päpstliche Konzile zu einem Triumph der Kirche. In Piacenza 1095 rief Urban II. Vor angeblich 200 Bischöfe aus Italien, Frankreich und Deutschland, tausend von Kleriken und Laien zur Befreiung der christlichen Kirche des Ostens von den Ungläubigen auf. Noch im gleichen Jahr gab die hinreißende Predigt des Papstes vor 92 Bischöfen und über 90 Äbten in Clermont in Frankreich das Signal zum ersten Kreuzzug. Getragen von einer Welle religiöser Begeisterung festigte das Papsttum eine kirchliche und politische Stellung, in dem noch immer unentschiedener Kampf um die Freiheit der Kirche und gegen die Vorherrschaft der Laiengewalt. Im Kampf um die Laieninvestitur kam immer mehr zu Vorschein auch das Mitspracherecht der Bischöfe. Das ist besonders sichtbar bei Papst Paschal II., der also von 1099 bis 1118 die Kirche geleitet hat. In dem berühmten Vertrag von Ponto Mamolo von 1111 wurde Papst erpresst, und er hat dem König die Investitur der Reichsprälate mit Ring und Stab und der bischöfliche Konsekration vor der bischöflichen Konsekration zubilligt. Also gerade jenes Zugeständnis hat er dem Kaiser gemacht, das der Gregor der VII. Und seine Vorgänger so entschieden verweigert hatten. Da kam es zu großem Widerstand der Bischöfe, vor allem der französischen Bischöfe, dass der Papst auf der Lateran-Synode 1112 sie genötigt sah, dass dem König erteilte Privileg, dass seine Gegner ein Privileg als ein Schandprivileg nannten, zurücknehmen und ausdrücklich zu den Grundsätzen seiner Vorgänger Gregor der VII. Und Urban II. Zu bekennen. Man sieht bei dieser päpstlichen Reformsynoden des 11. und am Anfang des 12. Jahrhunderts sowohl der Teilnehmerkreis wie die Aufgabe der päpstlichen Konzile hatte sich seit dem Übergreifen der Reformbewegung auf das Papsttum ständig erweitert. Bischöfe, Äbte, Vertreter der Kathedralklerus aus Italien, Deutschland, Frankreich, aber auch aus Spanien und England wurde zu den Synoden eingeladen. Auch Vertreter der Laiengewalten waren schon anwesend. Man beriet und beschloss über die große Frage der Kirchenreform, über die Papstwahl, die Investitur der Bischöfe, den Kreuzungsplan und Gottes Frieden. In dieser Atmosphäre kam es in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu den ersten zwei allgemeinen Konzilien im Lateran am Sitz des Papstes in Rom. Es war Papst Kallister II., der nach dem Abschluss des Worms-Konkordats mit dem deutschen König im Jahre und auf dieser Konkordat die Investiturstreit beendet worden war, im Jahre 1123 ein ökumenisches Konzil in Rom, in Lateran, einberufen hat. Dieses Konzil gilt als das 9. ökumenische Konzil und war wahrscheinlich von 18. März bis 16. April 1123 im Lateran der Bischofskirche des Papstes statt. Der an die Kirche angrenzende Palast, der Papstsitz war, enthielt eine vom Papst Leo III. Erbaute, unmittelbar vor der Basilika zugängliche Konzilsaula. Ihr musivischer Schmuck, über den wir allerdings nur durch die dürftigen Nachrichten unterrichtet sind, war außerordentlich aussagekräftig. Die 22 Kanones, die erste Lateran-Synode oder das Konzil, erneuert teilweise frühere Verordnungen. Das Verbot der Simonie, die Einhaltung des Gottesfriedens, der in Clermont proklamiert wurde, war. Der Kreuzfahrer wird Ablass der zeitlichen Sündenstrafen und Schutz ihrer zurückgebliebenen Familien und Güter gewährt. Die Ausplünderung von Rom-Wallfahrer auf ihrem Weg über die Alpen oder durch Frankreich wird mit der Bann belegt. Der Rest der Kanones betrifft die Spendung der Wein und der übrigen Sakramenten sowie die Verleihung kirchlicher Ämter. Es ist interessant für unsere lokale Geschichte, dass auf diesem Konzil Bischof Konrad von Konstanz, der 976 verstorben war, heilig gesprochen wurde. Die Teilnehmerzahl beläuft sich etwas auf 300 Bischöfe. Und allgemeine Zahl aller Anwesenden an diesem Konzil, nach einer anderen Angabe, beläuft sie auf 997 Bischöfe und Äbte. Sicher, diese Zahl ist übertrieben. Nicht mal 20 Jahre später, nach einem Schisma, die es in der Kirche gegeben hat, durch die Wahl zwei Päpste, Anaklet II. Und Innozent II., also nach der Beendigung des Schismas kam es zu meinem Konzil und das wäre das zweite lateranische Konzil oder der 10. allgemeine Konzil der Kirche. So Papst Innozent II. Lud die Bischöfe und Äbte des Abendlandes zu einer Plenarsynode, sondern der sie anstelle des sonst üblichen Ausdrucks Generalsynode. Nur die Einladung in der fernen Kirchenprovinz Compostela am Nordwesten Spaniens ist erhalten. Die Angabe über die Teilnehmerzahl schwankt wiederum stark. Die Annale von Melk an der Donau sprechen von 500. Die Chronik Ottos von Freising von ungefähr 1000 Teilnehmern. Auch wenn man die niedrige Zahl für die richtig hält, bleibe stehen, dass Otto von Freising den Eindruck der Zeitgenossen wiedergibt, wenn er diese Synode als ganz groß Synodus Maxima bezeichnet. Wie schon bei erster Laterankonzil, so ergaben auch bei diesem zweiten die zahlreiche während des Konzils ausgefertigte päpstliche Urkunden, dass die Teilnehmer aus fast allen Ländern der damaligen Christenheit kamen. Aus Lincoln in England, Huesca in Spanien, aus Jerusalem. Am zahlreichsten waren sicher die Kirche und Klöster Frankreichs, der Schweiz, Deutschlands und Österreichs vertreten. Dieses Konzil dauerte vom 4. April bis zum Ende des Monats. Und in der Eröffnungsrede beklagte sich der Papst über die Verwirrung, die durch das Schisma des Anaklet in der Kirche entstanden war, und setzte dessen Anhänger ab. Sie müsste ihre Palien, Bischof Stäbe und Ringe abgeben. Zu großer Verdruss Bernhards von Clairvaux traf die Absetzung auch dessen schützlich Kardinal Peter von Pisa. Wichtige Beschlüsse dieses Konzils sind: und ich trage das Gedankengut der gregorianischen Reform weiter, dass sie vor allem Verbote des Wuchers, der Turniere, des Rechts- und Medizinstudiums der Mönche von großer Bedeutung für die Durchführung des Zölibats wurde Kanon 7, der die von der Kleriker, beginnen von Subdiakonan und Mönchen, geschlossene Ehe für ungültig und nicht wie bis jetzt für unerlaubt erklärt wurde. Kanon 28 der Zweite Lateran-Synode von 1139 bestätigt dem Domkapitel das Bischofswahlrecht, jedoch ohne Ausschluss der bisher berechtigten Ordensoberen. Er wurde der Ausgangspunkt der einflussreichen Stellung der Domkapitel im Mittelalter. Auch das Zweite Laterankonzil war Schauplatz einer Heiligsprechung. Sturmi, der erste Abt von Kloster Fulda, ein Mitarbeiter des heiligen Bonifatius, wurde am 18. April 1039 in Rom kanonisiert. Im Laufe des 12. Jahrhunderts gab es wieder die großen Spannungen zwischen Kaisertum und Papst. Diese Spannungen kamen zum Vorschein vor allem unter dem Pontifikat von Alexander III., der die Kirche von 1159 bis 1181 leitete, und Kaiser Friedrich I. Barbarossa, der also italienische Städten, vor allem in Norditalien, unter seine Herrschaft setzen wollte. So kam es auch zu Kriegen in Italien. Und nach dem Frieden von Venedig zwischen Papst und Kaiser, wo der Kaiser einen Gegenpapst, den er gegen den richtig gewählten Papst aufgestachelt hatte, fallen ließ, verpflichtete er sie zur Rückgabe der von ihm besetzten Kirchengüter. Das in der Friedenskette bereits vorgesehene dritte Laterankonzil war das kirchliche Signal, unter diesem Friedensschluss die Machtstellung der Kirche, aber auch des Papstes zu bestätigen. So kam es zu Dritten Laterankonzil oder zum Ökumenischen Konzil, von dem wir erstmalig die Listen aller bischöflichen Teilnehmer besitzen. Und da sind 291 Namen zu lesen. Die wirkliche Teilnehmerzahl dürfte 300 überschritten haben. Das Gros der Bischöfe stammte ohne Zweifel aus Mittel- und Unteritalien, aber es waren auch Kirchenprovinz Englands, Schottlands, Irlands, Frankreichs und Deutschlands, durch ihre Metropoliten, sogar durch ihre Suffragane vertreten. so kamen 19 Bischöfe aus Spanien, 5 aus Dalmatien, 8 aus der Kreuzfahrerstaaten. Die Zahl der anwesenden Äbte ist unbekannt, musste aber nach der Masse der während des Konzils verliehenen Privilegien für Klöster betrachtlich gewesen sein. Die Ergebnisse des Konzils sind also in die 27 Kapitel oder Kapitula zusammengefasst. Die beiden Ersten ziehen das Fazit aus dem vergangenen Streit. Um künftige Schismen vorzubeugen, wird festgelegt, und das ist sehr wichtig für die Kirche, dass für die Wahl eines Papstes von nun an eine Zweidrittelmajorität oder Mehrheit erforderlich ist. Die Wirren und Wehen der Schismatiker werden als ungültig erklärt. Aus den übrigen Beschlüssen wählen wir charakteristische Beispiele aus denen die Reichweite des Konzils im kirchlichen bis in den bürgerlichen Bereich ersichtlich war. Für die Wahl zum Bischof wird das heute noch geltende Mindestalter von 30 Jahren und eheliche Abkunft gefordert. Niemand darf mehrere kirchliche Würden bzw. Pfarreien besitzen. Das Verbot sogenannter Fremdenakkumulation oder Häufung der Kirchengüter. An jeder Kathedrale soll ein Lehrer zu Unterricht der armen Schüler und Kleriker angestellt werden. Die Lieferung von Waffen und Rüstungsgütern, zum Beispiel Eisen, und Schiffbauholz an die Sarazener, die Gegner des Christentums sind, wird mit der Kirchenbann belegt. Juden und Sarazenen dürfen keine christlichen Sklaven halten. Über die in Südfrankreich verbreitete Katharer wird das Anathema ausgesprochen, das auch diejenigen trifft, die sie beherbergen oder mit ihnen Handel treiben. Die drei ersten Laterankonzilien erlangten ihre universelle Geltung dadurch, dass sie das Siegel unter der Lösung der jeweils brennenden zwei Probleme setzten. Das erste, die Beilegung des Investiturstreites. Die zweite, die Schismen unter Anaklet der Zweiten und Barbarossa. Die stetig zunehmende Zahl der Teilnehmer, aber auch das Bewusstsein der Einberuferen hebt sie über die frühere päpstliche Konzilien hinaus. Und doch sind sie nur Vorstufe des von Anfang an in bewusster Anknüpfung an die alten Konzilien als ökumenisch geplante vierte Alatranskonzil des 12. Allgemeinen Konzils, das im Jahre 1215 gefeiert wurde. Als der Papst Innozent III. Das vierte Laterankonzil eröffnet hat, betete er fast prophetisch: Sehnlichst habe ich verlangt, noch von meinem Leiden mit euch diese Pascha zu feiern. Als ob er schon die Ahnung des neuen Todes gehabt hätte. So eröffnete er am 11. November 1215 das große Konzil im Lateran, zu dem er zwei Jahre zuvor, 1913, nach Weise der alten Väter, die Bischöfe des Morgen- und Abendlandes, die Oberen der großen Ministerorden, die Vertreter der Domkapitel, aber auch die christlichen Könige eingeladen hatte. Unter den 404 namentlich bekannten Bischöfen, die der Einladung gefolgt waren, fehlten die ebenfalls gebetenen Griechen des Patriarchates Konstantinopel. Dagegen fanden sich Bischöfe aus den früher nicht vertretenen Ländern des europäischen Osten, ein aus Böhmen, Ungarn, Polen, Livland und Estland, die durch ihr Erscheinen ihre Zugehörigkeit zu christlichem Abendland bekundeten. Und die Zahl der Äbte wird mit 800 angegeben. Kaiser Friedrich II. Als junger König und die Könige von Frankreich, England, Aragon, Ungarn und die Könige der Kreuzfahrerstaaten und einige Städte wie Genua schickte ihre Gesandten. Die ganze Christenheit, geistig und weltlich, war auf diesem Konzil repräsentiert. Das vierte Laterankonzil hatte nur 3 Sitzungen und die wurde am 11., 20. und 30. November 1215 gehalten. Ihre Ergebnisse sind größtenteils in das Kirchengesetzbuch übergegangen und heißt 70 Kapitel. Über deren Entstehung, wie überhaupt über den Gang der Verhandlungen, wiederum die Quelle fehlen. An der Spitze steht ein Glaubensbekenntnis, das, ohne sie zu nennen, gegen die Irrlehrer der damaligen Katharer gerichtet ist. Es enthält den in der Auseinandersetzung mit der Irrlehre Brennegast von Tours erarbeitete Begriff der Wesensverwandlung, das bedeutet die Transsubstantiation in der Heiligen Eucharistie, und die Verurteilung der Trinitätslehre des kalabrischen Abbates, Zisterzienabbates Joachim von Fiore. Der Abwehrkampf, den die Kirche gegen ihre Lehre, der Katharer, der Waldenser und ähnliche Sektierergruppen zu führen hatte, spiegelt sich in Vorschriften über die Inquisition, die kurz vorher errichtet worden war. Noch heute in Geltung ist das berühmte Kapitel 21, das jeden Christen, der zum Gebrauch der Vernunft gelangt ist, zur jährlichen Beichte und Osterkommunion verpflichtet. Es war eine Minimalforderung, die aber ganz dem Bestreben des Papstes entspricht, nicht zu dekretieren, was undurchführbar war, und infolgedessen toter Buchstabe bleiben musste. Die Synode von Lateran IV fordert die Bischöfe auf, in ihren Diözesen den Glauben durch die Predigt zu verkündern, geeignete Prediger bei Vätern und Kathedralen anzustellen und insbesondere, was wichtig war, die Predigt in der Muttersprache der Gläubigen zu halten. Das bedeutet, dass Latein bei einem Volk nicht mehr verständlich war. Weiter verlangt die Synode, jährliche Provinzialsynoden und Generalkapitel der Orden sollen über die Durchführung der Reformdekrete wachen und zur Hebung der Klerikerbildung sind an der Kathedrale je ein Magister der Grammatik den Metropolitan-Kapitel geschulte Theologen anzustellen. Für die Laien war wichtig die Einschränkung der Ehehindernisse, das Verbot der geheimen Ehen, Klandestinehen, sowie der Schutz vor religiöser Schwindel bei Reliquien und Wallfahrt. Wir haben auch ein Kanonus über die Judengesetzgebung, denen verboten ist, auf die Straße während der Karthagen auszugehen und die wurde aufgefordert zum Tragen besonderer Kleidung. Diese Beschlüsse, nach meiner Ansicht, beruhen nicht auf rassischen Vorurteilen und waren, wie man das heute eventuell auslegen könnte, nicht als herabsetzende Kränkung gedacht, weil das Gleiche galt auch für die Christen, die also unter den Mohammedanern lebten, die müssen sich durch ihre Kleidung also absondern von anderen Leuten. Hier war Motiv der Schutz des christlichen Glaubens, aber auch ein Zoll an die Zeitanschauung der damaligen Zeit. Noch viel tiefer als das vierte Laterankonzil griff in das politische Geschehen das nächste Konzil, dass vom Papst Innocenz IV. Nicht mehr im Lateran, sondern im französischen Lyon veranstaltet wurde und im Jahre 1245 gefeiert wurde. Sein Schauplatz deutet die folgenschwere Gewichtsverlagerung an, die während des Endkampfes zwischen dem Papsttum und die letzte Staufe im 13. Jahrhundert begann und die folgenden zur Übersiedlung der Päpste nach Frankreich führten. Papst Innozent IV., Friere Sinibaldo Fieschi aus Genua, flüchtete im Jahre 1244 vor den Truppen des Kaisers Friedrich II. Über Civitavecchia nach Genua. Konflikt zwischen Papsttum und Kaisertum herrschte schon seit Gregor IX. Der Konflikt war ausgebrochen um die Reichs- und Kirchenrechte in Italien. Und der Meinung von Papst Innozent IV. Ließe sie sich diese Konflikte nicht beilegen, weil der Wille zur Verständigung bei Kaiser fehlte. Ehrenkaiserliche Truppen hat der Papst umgeben und hat ihm eine Verbindung mit der Außenwelt abgeschnitten. Deshalb, als er nach Genua kam, betete er mit alten Psalmisten, unsere Seele ist wie ein Sperling dem Strick des Jägers entronnen. Der Strick ist zerrissen und wir sind frei. Und deshalb meinte der Papst, jetzt in Frankreich, in Lyon, einen günstigen Ort zu finden, wo er den Kampf gegen den Kaiser fortsetzen konnte. Und er war fest entschlossen, ihn abzusetzen. Die Stadt lag noch innerhalb der Grenze des Reiches, gehörte jedoch dem Erzbischof und besaß die Verkehrsverbindungen sowohl nach Deutschland wie nach Frankreich. Von dort gingen am 3. Januar 1245 die Einladungen zum 13. Allgemeinen Konzil in die Welt. Und in großer Zahl folgten die Bischöfe Frankreichs und Spaniens. Wenige kamen aus England und Italien, weil ihnen, vor allem die Italiener, der Friede die Wege abgeschnitten hat. Noch weniger aus der deutschen Nation, weil in Deutschland hat der Kaiser den Besuch des Konzils auf das Strengste verboten und hat auch die Zufahrtswege gesperrt. Mit einer geschätzten Teilnehmerzahl von 140 bis 150 Bischöfe blieb das Konzil von Lyon weit hinter dem letzten Laterankonzil zurück. Auf dem Konzil wurde eine Anklage gegen den Kaiser erhoben, und vor allem, dass der Kaiser verhindert hat, dass das Konzil, das Gregor IX. An Ostern 1241 in Lateran hatte versammeln wollen, Friedrich verhindert hat, dadurch, dass er die genuesische Flotte mit über 100 Prälaten aus England und Frankreich und Norditalien an Bord von der italienischen Küste abfing und die Insasse gefangen hielt. Die Beschlüsse wurden in der dritten Sitzung vom 17. Juli 1245 vom Konzil angenommen, in der eine Gesandtschaft der englischen Barone erfolglosen Protest gegen die Verleihung englischer Friede an die Italiener einlegte. Aber Hauptpunkt der Verhandlungen war das Urteil im Prozess gegen den Kaiser. Friedrich II. Wurde wegen Eidbruch, Friedensstörung und Häresieverdacht als deutscher König und römischer Kaiser abgesetzt. Und seit den Tagen Gregors des Siebten war es die erste Absetzung eines Kaisers durch den Papst. Am Tag des Zornes und des Unglücks und des Jammers rief Thaddäus von Suessa, der kaiserliche Advokat am Konzil. Es war in der Tat Anfang des Untergangs der Staufer und der Niedergang der Kaisermacht. Freilich auch eine Kraftprobe der päpstlichen Gewaltenfülle im weltlichen Bereich, der das Papsttum auf die Dauer nicht gewachsen war und letztendlich dem Papsttum auch schaden wird. Freilich einen Monat nach der Schlusssitzung des Konzils am 25. August 1245 schickte Innozent IV. Die 22 Kapitel des Konzils an die Universitäten zum Gebrauch in Rechtsprechung und Unterricht und verlieh ihnen damit Rechtskraft. Um 11 weitere Dekrete vermehrt gingen sie in die endgültige Gesetzessammlung des Papstes über, die im Jahre 1253 veröffentlicht wurde. Der Vorgang ist für das Verhältnis zwischen Papst und Konzil aufschlussreich. Er wird uns bei folgendem Konzil nochmals beschäftigen. Das nächste Konzil, das im Jahre 1274 gefeiert wurde, fand wieder in Lyon. Und ist er die Union mit den Griechen geweiht. Und das ist der 14. Allgemeine Konzil der Kirche. Dieser Konzil hat die längste Vakanz des Heiligen Stuhls vorausgegangen. Fast 3 Jahre lang hatte sie sich nach dem Tode Clemens IV. Am 29. November 1968 die Kardinälen in Parteien gespalten und nicht über eine Kandidatin einigen könnten. So, es wurde dann endlich der neue Papst Gregor XII. Gewählt. Und Papstwahl, Kreuzzug und Griechenunion waren die Hauptthemen des Konzils, zu dem Gregor XII. Im April 1273 wiederum nach Lyon einlud. Nicht nur die Erzbischöfe, Bischöfe, Domkapitel und Äbte, die Könige und Fürsten des Abendlandes waren eingeladen, auch der griechische Kaiser Michael von Konstantinopel, der König und Katholikos, das bedeutet, das kirchliche Oberhaupt von Armenien, ja sogar der Großkhan der Mongolen, über dessen Hinneigung zum Christentum, falscherweise, im Westen die Nacht verbreitet worden war. Zum Konzil waren auch die 2 großen Theologen damaliger Zeit, Thomas von Aquin und Bonaventura von Bagnoregio eingeladen. Thomas war auf dem Weg von Neapel nach Lyon im März 1274 im Kloster Fossanova bei Rom, südlich von Rom, gestorben. Bonaventura konnte noch am Konzil teilnehmen. Das zweite Konzil von Lyon wurde am Montag in der Bittwoche, den 7. Mai 1274, durch Gregor XII. Mit einer Predigt eröffnet, die an dasselbe Schriftwort anknüpfte wie die seines Vorgängers Innozent III. Bei der Eröffnung des 4. Laterankonzils. Sehnlich habe ich verlangt. Als den dreifachen Zweck des Konzils bezeichnete er die Hilfe für Jerusalem, die Union mit den Griechen und die Reform der Kirche. Zur Rechte des Papstes saßen die Kardinalbischöfe, unter ihnen auch der heilige Bonaventura und zur Linke die Kardinalpriester. An sie schlossen sich zu beiden Seiten die Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte an. Die lateinische Patriarche von Konstantinopel und Antiochien hatte besondere Plätze im Kirchenschiff, ein Zeichen, dass man die Patriarchenwürde noch nicht dem Kardinal unterordnen wollte. Gesonderte Plätze erhielten auch König Jakob von Aragon und die Gesandte des Königs von Frankreich, Deutschland, England und Sizilien sowie die Vertreter der geistlichen Orden der damaligen Zeit. Um die Mittel für einen großen Kreuzzug aufzubringen und die heilige Stätte zu befreien, hielt der Papst auf diesem Konzil ein viermal größeres Opfer für nötig als Innozent III. Ein Zentner für 6 Jahre. Seine kluge Verhandlungstaktik gelang es, den Widerstreben der Prälaten die Zustimmung abzubringen. Er verhandelte mit ihnen nicht im Plenum, sondern mit den Vertretern einer jeder Kirchenprovinz gesondert. In der zweiten Sitzung von 18. Mai 1274 lagen die Zustimmungen vor und der Papst gebot im Interesse des Kreuzzugs Friede für 6 Jahre, aber noch ehe der Kreuzzug zustande kam, fiel Akkon am 18. Mai 1291 in als arabische Hände. Am 24. Juni 1274 trafen die griechischen Gesandten ein. Der ehemalige Patriarch von Konstantinopel, Germanos, der Erzbischof von Nicea und Logothet, Kanzler des Kaisers, sie nahmen in der Vertretssitzung vom 6. Juli das ihnen vorgeschriebene Glaubensbekenntnis an, dass die Anerkennung des päpstlichen Primats, die Lehre vom Fegefeuer und die 7 Zahl der Sakramente enthielt und beschworen für ihren Kaiser die Union mit der römischen Kirche. Für die geplante Kirchenreform hatte der Papst schon vor dem Konzil Gutachten angefordert, von denen mindestens 3 erhalten sind, darunter des Dominikaner Generals Humbert von Romans, inwieweit sie Richtung gewiesen haben, kann man nur aus dem Endresultat der Verhandlung erschließen. Von den 31 Kapiteln, deren Mehrzahl in der dritten, das bedeutet 7. Juni und die 5. und 6. Sitzung angenommen wurden, betreffen einige Bischofs und sonstige kirchliche Wahlen. Die Beschlüsse dieses Konzils wurden am 1. November 1274 durch Gregor X. in Kraft gesetzt, jedoch mit einigen allerdings nicht tief einschneidenden Änderungen, ein schlagender Beweis, dass der Papst die Oberhoheit über das Konzil beanspruchte und ausübte. Durch seine ökumenische Beschickung, wie als Versammlung der ganzen Christenheit, ähnelt das 2. Konzil von Lyon dem 4. Laterans-Konzil. Dieses Konzil war auch Schauplatz politischer Entscheidungen. Der Streit um die deutsche Königskrone zwischen König Alfons von Kastilien und Ludwig von Habsburg wurde der Sache nach entschieden, indem der Papst die bindende Zusage Rudolfs entgegennahm und seine Rivalen zum Verzicht aufforderte. In diesem Klima, einige Jahrzehnte später, kam das Papsttum oder der Papst Boniface VIII. An die Höhe seiner Macht an. In der Bulla Una Sanctam formulierte er die nicht neue, aber durch zeitgebundene Lehre von den zwei Schwertern in der Hand des Papstes, der geistlichen und der weltlichen, von denen das eine von der Kirche, das andere für sie geführt werde. Kurz darauf kam es zu einem Zusammenstoß mit dem König Philipp dem Schönen von Frankreich und seine Gefangennahme durch dessen Sendlinge in Anagni am 7. September 1303, die den Auftakt zu einer neuen Epoche des Papstes bildeten und das Exil von Avignon einleiteten. Die Schatten dieses Papstes waren präsent, auch auf dem nächsten Konzil, das im burgundischen Städtchen, Rhone-Städtchen Wien, am 12. August 1308 ausgerufen wurde. Als Beratungsgegenstände nannte die Berufungsbulle die Angelegenheit des Tempelordens, die von der französischen König die Häresie bezichtigt wurden und mehrheitlich auch verhaftet waren, dann die Glaubensfragen, die Reform der Kirche und die Wiedergewinnung des Heiligen Landes. Hier ist interessant, dass nicht alle Bischöfe zum Konzil eingeladen waren, wie sonst üblich. Man traf eine Auswahl, die für die nunmehrige Stellung der Päpste bezeichnenderweise vorher mit dem französischen König abgesprochen war. Eine Liste der Berufenden, die nach der Fundort Pariser Liste heißt, enthält 165, die anderen gültige 231 Namen. Von diesen erschienen 20 Kardinäle, 4 Patriarchen, 29 Erzbischöfe, 79 Bischöfe und 38 Äbte. Wie selbstverständlich zu erwarten war, am zahlreichsten waren Franzosen und Italiener vertreten. Aber die Anwesenheit der Erzbischöfe von Tarragona, Spanien, Braga und Compostela sowie von York, Armagh und Dublin, dann von Köln, Magdeburg und Bremen zeigt an, dass der gesamte Episkopat auf dem Konzil vollgültig vertreten war. Viele ferngebliebene Bischöfe sandten ihre Vertreter Prokuratoren und das Konzil von Wien war noch Bischofs-, aber auch Prokuratorenkonzil. Die Eröffnungssitzung vom Konzil in Wien fand am 16. Oktober 1311 statt und weist bereits denselben liturgischen Aufbau auf, wie später die Konzilien von Konstanz, Basel und Trient wiederfinden werden. Gewisse Abweisungen, die wir dort antreffen, sind durch die persönliche Anwesenheit des Papstes in Wien bestimmt. So zog Papst Clemens V. in Pontifikalgewänder mit kleinem Gefolge in die Kathedrale von Wien ein, nahm auf dem Thron im Presbyterium Platz. Die lateinischen Patriarchen von Alexandrien und Antiochien saßen außerhalb der Reihenfolge in der Mitte der Kirche. Alle anderen Prälaten in Chormänteln mit leinenen Mitren und drei Reihen übereinander im Hauptschiff. Insgesamt hat es 114 Mitraträger auf dem Konzil von Wien gegeben. Der Papst erteilte seinen Segen, die Sänger intonierte eine Antiphon, dann warfen sie sich alle, von Diakon aufgefordert, Flectamus Genua, beuge die Knie nieder, erhoben sie sich und der Papst sprach zum Konzil gewandt, das im Ordinarium vorgeschriebene Gebet zum Heiligen Geist. Ein wichtiges Thema des Konzils war Tempelprozess und Kirchenreform. Die um mehr als ein Jahr verspätete Eröffnung des Konzils war durch den Prozess gegen den Ritterorden der Tempel bedingt, der auf dem Konzil zu Ende geführt werden sollte. Die Tempel, ursprünglich für den Schutz der Palästina-Pilger und für die Verteidigung der heiligen Städte bestimmt, hatten nach dem Verlust des Heiligen Landes ihre eigentliche Aufgabe verloren. Das große Reichtum war der Grund, warum der König von Frankreich sich also praktisch ihres Vermögens bemächtigen wollte. So hat er am 13. Oktober 1307 alle Angehörigen des Ordens in seinem Lande verhaften lassen und ihre Güter konfisziert. Die vom Papst ernannten Richter bestanden darauf, das Urteil im Tempelprozess nicht allein aufgrund der zum Teil auf der Folter der Präsequisitionskette gefällt werden dürfte, sondern dass dem Orden Gelegenheit zur Verteidigung gegeben werden müsse. Und heute wissen wir, dass der Papst den Orden für unschuldig gefunden hat und ihn von den Anschuldigungen des Königs befreit wurde, wie die neuesten Dokumente, die vor einigen Jahren entdeckt wurden, uns also beweisen. Das Ergebnis der langen Verhandlungen, die den ganzen Winter 311, 312 ausfüllten, war kein Richterspruch des Konzils, sondern die vom Papst zwei Tage nach Philipps Ankunft in Wien am 20. März 312 durch Verwaltungsrecht verfügte Aufhebung des Ordens, dessen Güter jedoch nicht, wie der König gefordert hatte, einem neu zu gründenden Ritterorden und über diese ihm selbst, sondern der Johanniter, zugesprochen wurden. Die Aufhebung des Ordens wurde in der zweiten Sitzung vom 3. April 1312 verkündet. Der Prozess, dass der König gegen Boniface den Akte angestrebt hatte, ist somit unterblieben. Auch die beiden Konstitutionen über die Beobachtung der Armut im Franziskanerorden und über die Lehre des Franziskaners Johannes Petrus Solivi, die in der dritten und der letzten Sitzung am 6. Mai 312 verkündet wurden, hatten eine lange Vorgeschichte. Nämlich im Franziskanerorden hat es eine Spaltung gegeben zwischen den Spiritualen und Konventualen. Vor allem die Spiritualen haben sich immer wieder auf den Geist des Ordensstifters Franz von Assisi berufen und warfen der Ordensmehrheit vor, dass sie, gestützt auf päpstliche Privilegien, das ursprüngliche Armutsideal verlassen haben. Umgekehrt griff jene die Rechtgläubigkeit eines spirituellen Führers, eben Olivis, an und die Untersuchungen durch eine aus Kardinal und Bischöfen des Konzils gebildete Kommission ergab die Entlastung der Ordensmehrheit. Es wurde ihr jedoch Bestimmungen über die praktische Verwirklichung des Armutsideals auferlegt. Um weitere Gesichtspunkte, die Reformberatungen zu beschleunigen und zu gewinnen, hatte Clemens V. die Bischöfe aufgefordert, die in ihre sprenglich hierarchischen Missstände in Denkstifte zusammenzustellen. Aus dem reichlich eingelaufenen Material schälten sich zwei Fragekomplexe heraus. Die Klagen, sogenannte Gravamina, über Ein- und Übergriffe der westlichen Gewalt in die kirchliche Sphäre zum Beispiel besondere Weise Gerichtsstand des Klerus, seine Steuerfreiheit in der Verwaltung der Kirchengüter und Hospitäler. Zweitens, Behinderung der Bischöfe durch Exemption der Ordensleute, das heißt, durch die von der Päpste gewährte Befreiung von Dom- und Kollegialkapiteln, einzelne Klöster und ganze Orden von der Gerichtsbarkeit der Bischöfe. Auch von Kreuzung war wieder die Rede. Es zeigte sich aber, dass die Idee des Kreuzzuges, das heißt des Kampfes gegen die Ungläubigen, im Niedergang die Missionsidee im Aufstieg war. Auf Betreiben des Philosophen Raibus Lullus verfügte der sogenannte Sprachenkanon des Konzils von Vienna, dass an der Universität der Lehrstühle für Griechisch, Hebräisch und Arabisch zu errichten seien, weil die Kenntnisse dieser Sprachen eine Voraussetzung für die Mission unter Juden und Mohammedaner sei. Nur an wenigen Universitäten hat man den Kanon ausgeführt, es fehlten die Kräfte. So, liebe Hörerinnen und Hörer, die päpstlichen Konzilien des Hochmittelalters waren, wie wir hören konnten, Geschöpfe des Reformpapstums aus dem 11. Jahrhundert. Alle waren sie von den Päpsten berufen, geleitet. Sie waren Bischofskonzilien wie die alten Konzilien, aber erweitert durch die Teilnahme von Äbtern, Vertreter der Kapitel, ja auch der Laiengewalten. Sie zwar kein Stimmrecht im Vollsinn, aber ein Mitspracherecht, in dem sie selbst betreffende Angelegenheit übten. Der Papst gab der Konzilsdekrete ihre letzte Form und nahm sie größtenteils in sein Gesetzbuch auf. Er erscheint auf der Konzilie als Haupt der Kirche und zugleich als Haupt der Christenheit, als die Spitze einer Pyramide, die sowohl die Kirche wie die Gemeinschaft der christliche Völker in sich fasst. Alles das wird sich bald ändern, als man für die Konzilien als eine demokratische Vertretung der Christenheit und der Glieder der Kirche konstitutionelle Rechte beanspruchten, weil die Päpste durch die Avignons-Gefangenschaft und das abendländische Schisma sehr geschwächt worden waren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und einen gesegneten Abend. Danke.
In unserer heutigen Credo-Sendung hörten Sie Professor Dr. Peter Frankitsch von der Universität Augsburg. Er sprach über die Konzilien der Kirche, um die westlichen Konzilien des Mittelalters. Möchten Sie diese Gedanken von Professor Frankitsch noch einmal hören, dann haben Sie natürlich wieder die Möglichkeit, auch eine CD zu bestellen bei unserem CD-Dienst. 0700 7525 7520 ist die Telefonnummer, unter der Sie unseren CD-Dienst erreichen. 0700 7525 7520. Und ein Blick auf unsere Homepage horeb.org, da finden Sie auch unser Podcast- und Download-Angebot mit dieser Credo-Sendung. Herzlichen Dank, Professor Frankitsch, für Ihre Ausführungen. Zum Abschluss dieser Sendung möchten wir Sie wie immer um Ihr Gebet, um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Dankeschön, ich tue das gerne und wir beten. Deinen Friede, Herr, gib uns von Himmel und dein Friede bleibe in unseren Herzen. Lass uns nun schlafen in Frieden und wachen in dir, auf dass wir von keinem Grauen der Nacht uns fürchten. Und dazu segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.